Dabei, du wirst staunen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, heute ist wirklich ein erstaunlicher Tag, oder? Gottesdienst in der Turnhalle, wann gibt es das schon mal? Und zwar in einer Turnhalle, die gar nicht als Turnhalle zu erkennen ist, die mehr aussieht wie eine Veranstaltungslocation mit cooler Theke und allem drum und dran. Bühne ist auch nicht schlecht geworden. Also, und dann ist heute eine Band dabei. Und jede Menge Jugendliche sind auch dabei und nicht im Bett. Erstaunlich. Und der Grund dafür ist klar, Jesus Haus. Eine Woche mit Themen aus der Bibel, Musik von der Band, Nachrichten aus dem Tagesguckstudio, Suppe aus der Soljanka-Kanone und noch vieles mehr. Los ging's am Dienstag mit dem Thema Nah. Gott ist uns in Jesus ganz nahe gekommen. Und wie ein Vater verliebt ist in sein Kind, so ist Gott verliebt in den Menschen, in jeden von uns. Am Mittwoch war es anders, denn Gott sieht dich mit anderen Augen. Jedenfalls mit anderen Augen als die anderen. Und das Beste, wenn du ihn in dein Leben hineinbittest, wenn du ihm die Tür aufmachst, dann kannst du dieser andere werden, den Gott in dir sieht, nämlich sein Kind. Am Donnerstag wurde alles neu, denn Gott macht frei. Frei von dem Starren auf Krankheit und Leid, frei von Verzweiflung. Am Freitag ging es darum, dass Gott aufs Ganze geht. Er ist in Jesus aufs Ganze gegangen und hat alles gegeben, damit wir leben können. Gestern war Marco Michalczyk hier und hat uns mit seiner Dichtung berührt. Ist Gott dir heilig? Eins ist jedenfalls klar, du bist Gott heilig. Du bist Gott unendlich wertvoll und kostbar. Ja, und heute heißt es dabei, du wirst staunen. Und dabei geht es um die erstaunliche Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Wir haben es schon gehört. Die Emmaus-Jünger, das sind ja zwei Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind, auf dem Weg zurück in ihre Heimat, in ihr Dorf. Denn die Sache mit Jesus ist vorbei, aus der Traum. Eine ganze Weile hatten sie diesen Traum geträumt, hatten alles zurückgelassen, hatten ihr Dorf verlassen, ihre Heimat verlassen, möglicherweise sogar ihre Familie, man weiß es nicht so genau bei diesen beiden, waren aufgebrochen in eine neue Zeit. Doch Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Und mit ihm der große Traum von einem neuen Zeitalter. Das ist also die Situation und in dieser Situation spielt die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Ich lese aus Lukas 24. Und sieh doch, am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa 60 Stadien, ein Stadion, das sind etwa knapp 200 Meter, es liegt etwa 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft? Da blieben sie traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun, es ist schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab, aber Sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen und die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer, damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wolle er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleib doch bei uns. Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte? Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Der Herr segne an uns sein Brot. Amen. Kennt ihr das Gefühl der Enttäuschung? Da ist man verliebt gewesen, so unendlich verliebt gewesen. Und was ist jetzt noch davon übrig? Aus der Traum. Nichts als Scherben. Da hat man trainiert wie blöde und dann diese dumme Verletzung. Und das heißt, aus der Traum. Es wird nichts mit dem Sieg. Da ist man mit der Schule fertig. Leben, ich komme! Und dann merkt man irgendwann, ja, der Beruf, den ich mir ausgesucht habe, der ist vielleicht doch nicht das Richtige. Es passt irgendwie nicht. Aus der Traum. So ähnlich und vielleicht noch ein bisschen krasser muss es sich angefühlt haben, als die zwei Jünger auf dem Weg waren, zurück in ihr Heimatdorf Emmaus. Was war das für ein Aufbruch gewesen damals, als Jesus plötzlich auf der Bühne ihres Lebens erschien? Alles, wovon sie geträumt hatten, schien plötzlich möglich zu sein. Ach, was sage ich, das Träumen selbst wurde plötzlich möglich. Jesus hatte sie herausgerissen aus ihrem Alltagstrott, aus ihrer dumpfen Resignation. Plötzlich hatte ihr Leben ein Ziel, für das es sich lohnte, alles zurückzulassen. Plötzlich war das Leben neu oder vielmehr war erst das Leben überhaupt möglich im eigentlichen Sinne des Wortes. Kein bloßes Existieren, keine Langeweile, sondern eben Leben. Mit Jesus waren sie durchs Leben gezogen, waren dabei gewesen, als er vor Tausenden gepredigt hatte, als er einen Kranken nach dem anderen geheilt hatte, als er die alten Autoritäten die Stirn geboten hatte. Im ganzen Land lag damals ein Hauch von Frühling in der Luft, von Aufbruch, von Begeisterung. Und sie waren dabei, waren mitten dabei, ganz nah dran. Und plötzlich war die Stimmung gekippt. Unfassbar, wie schnell das ging. Nun gut, Jesus hatte Feinde, die ihm geradezu nach dem Leben trachteten. Das war ja schon ziemlich bald klar geworden. Aber was soll's? Jesus hat so vieles geschafft. Er würde auch damit fertig werden. Und nicht zu vergessen, Gott selbst würde sich zu Jesus stellen. Und er würde nicht zulassen, dass man seinem Sohn auch nur ein Haar krümmte. Was nicht so ganz ins Bild gepasst hatte, war, dass Jesus gelegentlich davon gesprochen hatte, dass er würde leiden müssen. und dass er sogar würde sterben müssen. Aber dass er nach 3 Tagen auferstehen würde von den Toten. Wenn er so gesprochen hatte, dann haben die Jünger ihn nur ungläubig angeschaut. Ich meine, wir haben uns ja an den Gedanken gewöhnt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber was, wenn heute jemand käme und sagen würde, Jesus ist wieder da, ich habe ihn selbst gesehen. Wir würden ihn wahrscheinlich auch bloß zweifelnd anschauen, oder? Zweifelnd oder mitleidig. Kein Wunder also, dass auch die Emmaus-Jünger nicht anders konnten, als zu zweifeln, damals, als die Frauen so redeten, sie wären am Grab gewesen, das Grab sei leer gewesen und da wären dann irgendwelche Engel aufgetaucht. Und kein Wunder auch, dass sie Jesus nicht erkannten, als er da plötzlich auftauchte. Das passte einfach nicht in ihr Gottesbild. Dass Gottes Sohn so schändlich zugrunde gegangen war, nein, das passte nicht in ihr Bild und natürlich dann auch nicht, dass er von den Toten auferstanden war. Sowas gibt's doch nicht. Aber das ist eben so typisch Mensch, oder? Wir erschaffen uns Gott nach unserem Bilde. Das heißt ja immer, Gott erschafft den Menschen nach seinem Bilde, aber oft genug ist es andersrum. Wir erschaffen Gott nach unserem Bilde. Wir lösen Dinge mit Gewalt, also wird es Gott ja wohl auch genauso machen. Er hat doch die Macht. Er kriegt das hin. Und wenn er es anders macht, dann erkennen wir ihn gar nicht mehr. Selbst wenn er neben uns geht. Apropos nebenhergehen. Ist euch aufgefallen, dass Jesus mit den Jüngern mitgeht, sogar als sie in die falsche Richtung gehen? Die Jünger sind auf dem Weg in ihr altes Leben, weg von Jerusalem, weg vom Ort der Auferstehung, zurück nach Emmaus, zurück in die alten Strukturen, die schon damals nicht gepasst haben und die auch jetzt nicht mehr passen werden. Und Jesus geht mit. Was heißt das? Das heißt doch wohl, Jesus ist auch dann an unserer Seite, wenn wir in die falsche Richtung laufen. Er ist auch dann bei uns, wenn wir uns verrennen oder wenn wir verzweifeln. Auch wenn wir das nicht immer merken. Es ist so. Jesus ist immer nur ein Gebet entfernt. Ein Gebet. Vertrau doch darauf. Gut, die Jünger und der unerkannte Jesus, sie gehen also nach Emmaus und als sie dort angekommen sind, bitten sie ihn hinein. Ich meine, was sonst hätte er auch machen sollen? Es ist schließlich schon spät, es ist Abend, es ist dunkel, es gibt keine Straßenbeleuchtung damals. Wo soll er jetzt noch hin? Also, ich meine, das ist irgendwie klar. Er kann jetzt nicht noch sonst wohin, er muss einfach hier bleiben. Und er muss mit ihnen essen. Das ist Essenszeit. Und Jesus kommt mit und setzt sich mit ihnen zu Tisch. Und wie sie da so sitzen, tut dieser Fremde etwas sehr Ungewöhnliches. Er nimmt das Brot und spricht das Dankgebet und teilt es aus an die anderen. Nicht der Gastgeber, sondern der Gast. Das ist schon bei uns ungewöhnlich, schon hier in Oberkrinitz nehme ich mal an, aber noch viel mehr im alten Israel. Da war das Aufgabe des Gastgebers, des Hausvaters. Sehr auffällig. Und da fällt es ihnen auf, da erkennen sie ihn, denn Jesus teilt das Brot so, wie er es immer getan hatte. Und das ist so einzigartig, so typisch für ihn und es ist ihnen so vertraut. Doch vor kurzem haben sie zusammengesessen und zusammen das Passafest gefeiert. Und auch da hat Jesus das Brot genommen, hat dafür gedankt, hat es zerbrochen und dann hat er etwas sehr Merkwürdiges gesagt. Er hat gesagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. und hat den Wein genommen und hat gesagt, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja, und jetzt sitzt er wieder hier und teilt das Brot und gibt ihnen den Wein. Und ja, da verstehen sie. Da verstehen sie, wie er das gemeint hat. Dass er für sie gelitten hat, dass er für sie gestorben ist, dass er für sie ans Kreuz gegangen ist, damit sie leben können. Für sie und für uns alle. Und dass er für uns den Tod besiegt hat. Und dass er für uns auferstanden ist. Dass er für uns den Weg gemacht hat, den Weg frei gemacht hat, den Weg zu Gott. Und da erkennen sie ihn und da ist ihnen plötzlich leicht ums Herz und sie erinnern sich daran, wie ihnen schon unterwegs das Herz gebrannt hat, wie sie Feuer und Flamme waren, wie sie ein Kribbeln hatten in der Magengegend. Weil etwas Besonderes war mit diesem Mann. Brannte nicht das Herz in uns? Oder in dieser Übersetzung, die ich gelesen habe, waren wir nicht unterwegs schon Feuer und Flamme? Ja. Sie waren schon damals begeistert, ohne dass sie es recht einordnen konnten. So ist das. Wenn Jesus bei uns ist, dann setzt er unser Herz in Brand. Wenn ich an die Emmaus-Jünger denke, dann muss ich auch immer an die Emmaus-Kirche denken, an die Emmaus-Kirche von Heuersdorf. Das ist ja auch eine sehr erstaunliche Geschichte. Hier ist sie zu sehen. 750 Jahre alt, die Kirche von Heuersdorf. Das Dorf Heuersdorf gibt es nicht mehr. Das ist weggebaggert worden. Dort im Süden von Leipzig, in diesem Tage, in dieser Braunkohlegegend, ist es dem Tagebau zum Opfer gefallen. 2007 war das, wie so viele andere Dörfer schon vorher, schon während der DDR-Zeit und eben danach auch. Und immer ist das wirklich mit großen Schmerzen verbunden. Wer jemand kennt, der auf diese Weise seine Heimat verloren hat, der weiß das. Ich habe im vorigen Jahr eine kennengelernt, die in so einem Dorf, so einem weggepackerten Dorf lebte und sie sagt, auch wenn wir jetzt hier wieder ein Haus haben, es ist einfach nicht dasselbe. Wir haben unsere Heimat verloren. Es ist schmerzhaft. Und viel zu lange haben sich die Menschen das gefallen lassen, haben sich umsiedeln lassen, haben ihre Häuser und auch die Kirchen wegbaggern lassen, bis sie gesagt haben, nein, nicht noch diese wunderbare alte Kirche von Heuersdorf. Die nicht, die darf den Baggern nicht zum Opfer fallen. Und dann haben sie Widerstand geleistet und haben gesagt, okay, das Dorf können wir wohl nicht retten, aber die Kirche muss gerettet werden. Und dann ging es hin und her zwischen der MIBRAG, dieser Braunkohlegesellschaft, und der Kirche. Und sie haben verhandelt und verhandelt und dann irgendwann stand der Deal, die Kirche zieht um. Die Kirche kommt nach Borna. Das ist ungefähr, ja, ich glaube, 11 Kilometer oder so entfernt oder 12. Ja, und es war eine ziemliche Aktion. Das hat auch 8 Tage gedauert. Sie wurde in einem Stück auf so einen Tieflader gehoben und dann wurden alle möglichen Ampeln und Schilder abgebaut und Strommasten und die Straße wurde irgendwie präpariert und 8 Tage lang war diese Kirche unterwegs. Und dann kam sie am Reformationstag 2007 in Borna an. Dann wurde sie wieder hergerichtet, wieder renoviert und so und schön gemacht. Und 2008, ausgerechnet zu Ostern, am Ostermontag 2008 wurde sie neu geweiht. Fand sie ihre neue Bestimmung als, ja, das ist, ist auch so eine kleine Familienkapelle sozusagen, wo man Familien feiern, wie Trauungen und goldene Hochzeiten und sowas feiern kann oder auch Taufen oder so. Ne? Aber vor allem wird sie auch als Gedenkstätte für diese vielen Dörfer verwendet, die eben dem Braunkohleabbau zum Opfer gefallen sind. Sie hat also eine ganz neue Bestimmung gefunden und eine sehr, sehr gute Bestimmung. Ja, Menschen kommen in diese Kirche, um dort zu trauern, aber vielleicht auch wieder Kraft zu finden, Kraft zu schöpfen. Für mich eine sehr bewegende Geschichte, was diese Kraft der Auferstehung bewirken kann. Auferstehung ist ja nicht nur, ist ja nicht ein Dogma, an das wir glauben. Ja? Auch wenn wir uns daran gewöhnt haben und wenn wir das bekennen im Glaubensbekenntnis, auferstanden von den Toten. Ja, natürlich, wir haben uns daran gewöhnt, aber leben wir auch aus der Kraft der Auferstehung? Auferstehung ist auch nicht nur ein Einzelfall, ja, dass Jesus auferstanden ist und irgendwie dadurch was ganz Besonderes ist, sondern Auferstehung hat mit uns allen zu tun. Ich würde mal um das nächste Bild bitten. Auferstehung ist, ja, das ist ein Geschenk, das uns alle betrifft. Jesus ist vorangegangen, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, aber wenn wir auf ihn vertrauen, dann werden wir alle von den Toten auferstehen. Und dann werden wir schon jetzt an dem ewigen Leben teilhaben, das er erkämpft hat. Das ist Auferstehung. Auferstehung ist eine Kraft. Eine Kraft, die uns helfen kann, das Leben zu leben. Die uns helfen kann, aufzustehen gegen Verzweiflung, gegen Resignation, auch gegen Krankheit und Tod, die uns einfach erfüllt mit Hoffnung und mit Glaube und Liebe und letztendlich mit einer großen Kraft. Und diese Kraft ist Gottes Geschenk an uns, an euch alle und auch an mich. Das ist die Botschaft dieser wunderbaren Emmaus-Geschichte. Amen.